Werbung.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Werbung Ende.
Es ist Mittwoch, der 16. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Diesmal mit einer vorgezogenen Folge zum Raketeneinschlag in Polen, dessen Folgen gerade innerhalb der NATO beraten werden. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern und begrüße ganz herzlich Christian Mölling, den Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, Herr Schmitz.
Gestern Abend haben ja die Meldungen aus Polen viel Unruhe und Sorge ausgelöst. Da ist in der Nähe der polnisch-ukrainischen Grenze ein Geschoss eingeschlagen. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Natürlich stand sofort die Frage im Raum, war das ein Angriff Russlands auf das Territorium eines NATO-Staates? Kann man das mittlerweile sicher ausschließen, Herr Mölling?
Also 100% sicher kann man das noch nicht ausschließen, aber die Informationen sind mittlerweile, glaube ich, so dicht, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so würden wir es wahrscheinlich am besten formulieren, davon ausgehen können, dass es eine fehlfunktionierende ukrainische Luftabwehrrakete gewesen ist, die aber wahrscheinlich hier auf eine russische Rakete gezielt hat und dann leider vom Kurs abgekommen ist, eine Fehlfunktion gehabt hat oder sonst irgendwas in die Richtung, sodass es zu diesem tragischen Unfall gekommen ist.
Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass vielleicht politische Erwägungen bei der Aufklärung eine Rolle gespielt haben, nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Denn wenn es eine russische Rakete gewesen wäre, dann wäre das ja in der Tat eine brandgefährliche Eskalation. Sind Sie da sicher, dass es wirklich so war, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war?
Also wie gesagt, 100% sicher können wir uns erst sein, wenn die Ermittlungsergebnisse vorliegen. Das Schöne ist ja, dass gerade Polen hier sehr systematisch und sorgfältig vorgegangen ist, also auch jetzt sozusagen die Schritte eingehalten hat und auch rhetorisch nicht eskaliert hat. Das ist, glaube ich, der eine Teil. Das heißt also, es gilt auch für uns. Jetzt warten wir mal bitte ab, bis die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Gegen einen sozusagen Angriff und die ganze Automatismus, der sich in den letzten Stunden sozusagen als Idee dahinter entwickelt hat, das würde jetzt der Beistandsfall ausgelöst werden, also der Artikel 5 der NATO etc. etc., kann man ja sagen, also erstens, das hat Polen selber schon gar nicht erwogen, sondern die haben nur gesagt, wir brauchen politische Konsultationen. Das ist zum Zeitpunkt jetzt, wo wir miteinander sprechen, schon wieder vom Tisch. Das heißt, also, es gibt ein ganz normales NATO-Treffen, aber nichts, wo jetzt eine Dringlichkeitssitzung da ist. Es passt auch nicht wirklich, wie soll man sagen, in die Konstellation des Konfliktes eigentlich hinein. Russland hat es bislang immer vermieden, die NATO sozusagen kinetisch in den Krieg hineinzuziehen. Rhetorisch behauptet man, man ist im Krieg mit dem Westen etc. etc. Ja, kann ich verstehen, dass man das zu Hause so erzählen will. Aber jetzt zu versuchen, die NATO in den Krieg reinzuziehen, das würde ja eine ganz große Unsicherheitsvariable ergänzen aus russischer Sicht. Das einzige Szenario, das man sich jetzt vorstellen könnte, aber wie gesagt, das ist rein spekulativ, ist, dass Russland sagt, okay, wir schießen mal so eine Rakete ab und dann gucken wir mal, wie die NATO reagiert. Und auf alle Fälle wird es eine Spaltung oder eine Schwächung innerhalb der NATO geben. Die NATO wird sich mit sich selber beschäftigen, ne? Weil Länder, ich tippe jetzt mal, wie Frankreich oder Spanien oder Italien werden sagen, ja, aber das ist ja jetzt kein Artikel 5, da brauchen wir doch eigentlich gar nichts machen. Und andere werden sagen, ja, da müssen wir jetzt sofort drauf reagieren. Also man versucht im Grunde genommen, die Unterschiede, die der NATO bekannt sind, dann gegeneinander auszuspielen.
Hatten Sie denn den Eindruck, dass die NATO-Staats- und Regierungschefs, die auf dem G20-Gipfel in Bali waren und sich ja dann in der Nacht noch getroffen haben, da gibt es dieses Bild, was wohl der Regierungssprecher Hebestreit gemacht hat, was sicherlich das Bild dieses Gipfels sein wird, dass die sich einig waren und geschlossen reagiert haben?
Ja, ich war ja nicht mit im Raum. Also ich denke, dass alle, die da sitzen, erstmal Profis sind, was sie unter sich unterhalten haben. Und Biden hat ja auch sehr schnell den Ton gesetzt, indem er gesagt hat, ne, also Ruhe bewahren. Wir haben auch erste Informationen, dass es möglicherweise eine ukrainische Rakete gewesen sein könnte. dass der eine oder andere da vorprescht, das mag so gewesen sein. Die G20 sind aber eigentlich auch nicht dazu da, um ein Krisenmanagement-Gipfel zu sein. Das hat die, glaube ich, alle sehr überrascht. Wir sehen aber auch, dass die G20-Staats- und Regierungschefs hier keine voreilige Deklaration rausgegeben haben, in irgendeiner Art und Weise.
Wie bewerten Sie denn das Verhalten der Ukrainer? Die haben ja sehr schnell gesagt, es handele sich um eine Verschwörung und fordern jetzt sogar wieder eine Flugverbotszone, wie ganz zu Beginn des Konfliktes, was ja ein sicherer Weg ist, um den Westen unmittelbar in diesen Krieg hineinzuziehen.
Ja, ich glaube, es bleibt dabei. Also das, was die Ukrainer sehr schnell rausgeschossen haben, empfand ich persönlich als irritierend. Es bleibt dabei, wir müssen doch erstmal gesicherte Grundlagen haben, auf denen wir nächste Schritte machen. Und eine Flugverbotszone, auch die Diskussion haben wir jetzt ja schon mal gehabt, die können wir gerne nochmal führen, wird es nicht geben, weil das bedeuten würde, dass die NATO in diesen Krieg eintritt. Das wird sie nicht tun. Dann würden wir Kriegspartei werden. Das Recht dazu hätten wir im Prinzip, aber es hat zum jetzigen Zeitpunkt politisch keinen Interesse daran, das zu machen. Das heißt, das wird vom Tisch sein. Ich kann verstehen, dass die Ukraine versucht, diese Situation zu instrumentalisieren, um mehr Hilfe für sich rauszuholen. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich das Ergebnis sein wird, weil es schon ein Geschmäckle hat, voreilig da im Grunde genommen vorzupreschen.
Wobei man ja auch sagen kann, natürlich wird die Flugverbotszone nicht kommen, aber es sagt etwas über die Intentionen der Ukraine aus und das ist es eindeutig, dass sie diesen Krieg nicht mehr alleine zu Ende fechten wollen, sondern dass sie ein großes Interesse daran haben, ganz unmittelbar den Westen zu involvieren.
Ich glaube, es ist eine mittlerweile eintrainierte Reaktion, dass man versucht, jede Gelegenheit zu nutzen, um mehr rauszuholen. Ob das jetzt tatsächlich das Ziel ist, dass der Westen auf der ukrainischen Seite eintritt, ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil für die Ukraine tatsächlich wäre. Zurzeit ist diese Trennung, die man hat, glaube ich, noch ganz vorteilhaft. Aber man wird auf alle Fälle versuchen, das zu leveragen, also sozusagen daraus einen Hebel zu machen, um irgendwas anderes daraus zu kriegen. Ich habe allerdings ein bisschen die Sorge, dass das jetzt nach hinten losgehen könnte, wenn jetzt sich herausstellt, dass es einfach eine ukrainische Waffe gewesen ist, was jetzt in Anführungsstrichen nichts Schlimmes ist. Ja, es gibt zwei Tote, aber Unfälle gibt es in solchen Situationen immer mal wieder. Aber leider, würde das dann ja heißen, ja wieso, das ist dann eure eigene Waffe gewesen.
Ist es denn jetzt mal ganz unabhängig davon, dass es höchstwahrscheinlich eine ukrainische Rakete war und die russische Seite gar nichts damit zu tun hat, wirft es ja doch die Frage auf, wie groß ist die Gefahr, dass durch einen möglicherweise unbeabsichtigten Vorfall eine unkontrollierbare Eskalation in Gang kommt. Halten Sie das für denkbar?
Also ich halte es für denkbar, aber wir sehen ja gerade genau das Gegenteil. Wir sehen, dass es eine überraschende Situation gegeben hat, auf die Polen und auch die NATO und alle anderen besonnen reagiert haben. Weil man diese Situation natürlich schon hundert oder tausende Male durchgespielt hat. Was wäre, wenn? Wir haben ja auch andere Situationen schon gehabt mit Russland oder der Sowjetunion, auch im Kontext jetzt dieses Krieges, wo man sich solche brenzlichen Situationen vorgestellt hat und gesagt hat, okay, wie reagieren wir denn darauf, damit wir nicht einen Krieg durch Unfall hier haben?
Gibt es denn direkte, unmittelbare Kontakte zwischen Russland und den USA beziehungsweise der NATO, die in einem solchen Fall, wahrscheinlich sogar schon bevor dann eigentlich die politischen Beratungen jetzt in Brüssel begonnen haben bei der NATO, die fragen, was ist denn da wirklich los gewesen? War das ein Versehen, wo auch eine Möglichkeit besteht, Missverständnisse auszuräumen?
Also dazu muss man sagen, also ja, gibt es höchstwahrscheinlich. Wir wissen aber auch nicht alles darüber. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil das ist halt der Vorteil von geheimen Sachen oder der Charakter von geheimen Sachen, dass diese Treffen vertraulich stattfinden können, ohne dass sie gleich am nächsten Tag davon in der Presse lesen müssen. Und dann ist es auch besser, dass man darüber eben nicht berichtet und nicht Bescheid weiß, damit eben die Vertraulichkeit gewahrt ist und jeder auch sein Gesicht eigentlich wahren kann.
Dmitri Medvedev, der mal russischer Präsident war und jetzt so einer der schrillsten Lautsprecher des Kreml ist, hat gesagt, mit einer Herleitung, die Sie nicht teilen werden, aber hat gesagt, der Dritte Weltkrieg sei wahrscheinlicher geworden irgendwie gestern. Halten Sie das für richtig?
Ja, in homöopathischen Dosen. Also das ist, ich glaube, wir sehen, dass auch in solchen krisenhaften Situationen es immer wieder Akteure gibt, die versuchen, die Gelegenheit zu nutzen und für sich irgendwas rauszuschlagen. Ne? Also die Kriegführung Russlands gegen den Westen ist eine rhetorische, ist das Aufschütteln, Aufrühren der westlichen Gesellschaften. Und insbesondere wir Deutschen sind dafür natürlich einfach total anfänglich oder empfänglich. Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass Medvedev sowas macht. Ob es dann hilfreich ist für eine Lösung des Konfliktes, würde ich eher sagen, nein. Aber ich glaube, das ist auch zurzeit nicht das Ziel Russlands, dass es eine Verhandlungslösung in dem Zusammenhang gibt. Von daher kann man natürlich so eine Scharfmacher-Geschichten sagen, ohne dass es direkte Konsequenzen hat für Russland.
Dieser Raketeneinschlag war ja zumindest mittelbar irgendwie die Folge einer großen russischen Angriffswelle auf Ziele der zivilen Infrastruktur in der Ukraine. Das war ja wohl heftiger als je zuvor, überraschenderweise gerade während die G20 in Bali beraten. Und im Moment wird es jetzt durch diesen Vorfall überdeckt, wo die Russen mutmaßlich nichts mit dazu haben. Aber was sagt denn die Entwicklung insgesamt, dass jetzt die Russen in dieser Massivität zivile Infrastruktur angegriffen haben?
Ja, ich glaube, man kann das im zeitlichen Kontext sowohl von Bali, also dem G20-Gipfel sehen, als auch als eine Reaktion des Verlustes von Kherson, dass man versucht hier im Grunde genommen da quasi eher die heimische Gesellschaft, also die russische Gesellschaft zu bespielen und zu zeigen, ja, wir sind noch potent, wir können noch Großartiges leisten. Und in der Tat ist dieser Angriff wohl um einiges schärfer und vernichtender gewesen für die zivile Infrastruktur der Ukraine als die zuvor. Jetzt kann man noch was Gutes daran finden, nämlich dass Russland natürlich damit seine Arsenale der noch vorhandenen Flugkörper weiter massiv reduziert hat. Bleibt aber dabei, dass es, so wie es jetzt aussieht, doch einen erheblichen Schaden an der zivilen Infrastruktur gegeben hat, was bedeutet, dass die humanitäre und auch die technische Hilfe in viel umfangreicherem Maße schnell notwendig ist, als wir das wahrscheinlich gedacht haben.
Vielleicht zum Schluss noch ein Punkt. Sie haben angesprochen, dass die Russen ihre Raketenarsenale zügig leeren. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie auf immer weniger präzise, auf immer ältere Waffen zurückgreifen müssen. Erhöht das das Risiko, dass es zu Zwischenfällen kommt?
Naja, vielleicht zwischenzeitlich, ja, das ist jetzt ein bisschen spekulativ. Vielleicht fange ich mal hinten an. Wir haben das ja im Sommer schon gesehen, als Russland umgeschaltet hat auf Artilleriekriegsführung. Ja, das ist nicht sehr präzise, aber es bleibt dann, die Munition bleibt in Anführungsstrichen auf dem Schlachtfeld. Also ich mache das jetzt sehr, sehr simpel. Das heißt also, die Raketen können sehr weit vom Kurs abweichen. Ein Artilleriegeschoss kann das im Grunde genommen nicht. Das müssen sie schon wollen, denn das fliegt ja eine bestimmte Bahn. Das heißt, wo es da daneben geht, das sind dann 20, 30, 40, 100 Meter oder so, aber nicht ganze 10, 20, 30, 40 Kilometer in dem Zusammenhang. Ob die Russen noch viel schlechte Raketen haben, also sehr zielungenaue Raketen haben, das entzieht sich zum jetzigen Zeitpunkt meiner Kenntnis. Wir haben da wahrscheinlich ein bisschen einen Knick in der Pupille, weil wir immer denken, das Beste ist halt das Modernste und das Präziseste. Aber wenn sie halt irgendwie gar nichts mehr haben, dann schießen sie halt aus allen Rohren. Das haben wir ja auch schon erlebt und das geht so weiter. Das heißt, da werden wir, ist vielleicht auch eine Hausaufgabe für mich, müssen wir nochmal in die Bücher gucken, was Russland denn möglicherweise an schlecht fliegenden und schlecht treffenden Raketen hat, sodass man solche Kollateralschäden oder militärisch nicht intendierten Schäden zu erwarten hat in Zukunft und deutlich mehr Unruhe dann auch haben wird und solche Überraschungen dann haben wird.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge gibt es am Dienstag bei stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und seit dieser Woche finden Sie unseren Podcast auch bei RTL Plus Musik. Die App können Sie kostenfrei runterladen. Natürlich bleibt auch der Podcast umsonst. Ganz herzlichen Dank und bis Dienstag.
Werbung.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Werbung Ende.